ARD.
In Polen.
Witam und willkommen in Polen. Heute mit einer Solo-Folge von mir, Christine Joachim, eure ARD-Korrespondentin aus Warschau. Mein Korri-Kollege Martin Adam, mit dem ich euch ja normalerweise hier alle zwei Wochen begrüße, ist auf einem kleinen Urlaubstrip. Und ich gönne uns und euch heute mal eine kleine Verschnaufpause von unserem ja sonst so atemlosen Ritt durch die polnische tagesaktuelle Politik, bei dem wir ja immer auf die Projekte der neuen Regierung von Donald Tusk blicken, die das Ziel haben, die vergangenen 8 Jahre Peace zu korrigieren. Das könnt ihr alles nachhören in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt uns da vor allem auch abonnieren und natürlich, wie immer, sehr gern auch weiterempfehlen. Immer wieder haben wir ja auch von Polens neuer Rolle in der EU gesprochen, von einem neuen Selbstbewusstsein, mit dem es seine Vorstellung vor allem von der EU-Außenpolitik in Brüssel vertritt. Der Krieg in der Ukraine hat das Zentrum der EU nach Polen verschoben, so heißt es immer wieder. Eine EU ohne Polen, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Dabei ist der Beitritt von Polen und 9 weiteren Staaten in Ost- und Mitteleuropa erst 20 Jahre her. Am 1. Mai 2004 vollzog die EU ihre bis dato größte Erweiterung. Und seitdem gilt das Land als größter Nettoempfänger von EU-Zahlungen und hat in der relativ kurzen Zeit schon eine ziemlich wechselvolle Beziehung zur EU hinter sich, vom Musterknaben zum Sorgenkind und wieder umgekehrt. Trotzdem ist die Begeisterung der Polinnen und Polen für die EU seit dem Beitritt bis heute die höchste unter allen EU-Staaten geblieben. Darüber sprechen wir heute. Das ist unser Thema. Los geht's.
Kapitel 18. Willkommen im Club.
Słubice auf der polnischen Seite, Frankfurt Oder auf der deutschen. Verbunden durch eine Brücke über die Oder. Man hört das Feuerwerk, ein Funkenregen geht herunter von beiden Seiten der Brücke und in der Mitte treffen sie sich. Es ist ein großes Spektakel um Mitternacht vom 30. April auf den 1. Mai 2004. Polinnen und Polen feiern zusammen mit Deutschen den Beitritt Polens zur EU. Und in Warschau auf dem zentralen Platz Piłsudskiego halten der damalige Präsident Aleksander Kwaśniewski und der ehemalige Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki reden. Ein Orchester spielt die Europahymne, die auf Polnisch gesungen wird. Es muss alles ein ziemlich bewegender Moment gewesen sein, den ich persönlich in Berlin verbracht habe. Ich kam gerade von einem Erasmus-Jahr aus Frankreich zurück. Damals gab es ja das Erasmus-Programm noch nicht in Polen. Und ich habe mir deswegen für unseren Podcast heute eine echte Expertise rangeholt und mich mit Róża Thun verabredet. Sie ist in Brüssel bei unseren Kollegen im ARD-Studio dort. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen nach Brüssel, Róża Thun.
Guten Tag.
Hallo, Frau Thun. Sie sind seit 2009 Abgeordnete im EU-Parlament für Polska 2015, also 50, also für die Partei vom Sejmmarschall, Szymon Hołownia. Sie sind aber vor allem die Mutter des polnischen EU-Beitritts. Darauf gehen wir gleich noch mal genauer ein. Aber erstmal, Frau Thun, natürlich die Frage, wo waren Sie denn in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2004 und wie haben Sie den Moment erlebt?
Ja, ich war eben auf dem Platz Piłsudskiego. Das heißt, auf diesem großen Platz im Zentrum Warschaus, wo die ganzen öffentlichen, mit Präsidenten und Premierminister und allen möglichen Ministers, wo die offizielle Feier stattfand. Und nachher haben wir uns ein bisschen weniger offiziell getroffen zu einem Cocktail. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Feier, die mich mehr lebhafter im Gedächtnis habe, war am nächsten Tag, erster Tag in der Europäischen Union, von den Nichtregierungsorganisationen vorbereitet. Im Hof von einem wieder aufgebauten Renaissance-Schloss. Er war zerstört, wie alles in Warschau. Da haben sich massenhaft junge, vor allem junge Leute getroffen, ziemlich spontan. Sie haben sogar Essen mitgebracht und Pfannen und Blumen und es hat einfach geplatzt vor Freude und Hoffnung. Aber natürlich, dieses offizielle Feier war unglaublich wichtig, um zur Mitternacht, wirklich ein historischer Moment.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben mit Nichtregierungsorganisationen am nächsten Tag gefeiert. Sie waren ja damals auch Leiterin der Robert-Schumann-Stiftung, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die europäische Integration stark gemacht hat. Und Sie haben ja ungefähr ein Jahr vor dem Beitritt der Polens in die EU, da gab es ja ein Referendum in Polen, also eine Volksabstimmung, ob Polen überhaupt der EU beitreten soll oder nicht. Und Sie sind mit dieser Organisation monatelang durchs Land gereist. Sie haben versucht, Skeptiker davon zu überzeugen, dass der Beitritt die einzig richtige Entscheidung ist. Sie haben ja auf unzähligen Veranstaltungen, glaube ich, mit unzähligen Menschen gesprochen. Ich frage mich, mussten Sie denn da überhaupt so viel überzeugen oder war das nicht irgendwie ein Selbstläufer?
Eigentlich musste ich überhaupt nichts, weil das Ganze, das hieß schon Robert-Schumann-Stiftung, aber es war eigentlich keine Stiftung, weil eine Stiftung braucht auch eine finanzielle Basis und wir hatten sie überhaupt nicht. Auf jeden Fall waren das nur Leute guten Willens, die ihre private Zeit, Engagement, Wissen geschenkt haben, um zu helfen, dass Polen den EU beitritt. Unsere größte Angst war, dass wir vielleicht nicht die notwendige Zahl von Menschen, die abstimmen, erreichen werden. Damit ein Referendum in Polen gültig ist, müssen mindestens die Hälfte von Wahlberechtigten teilnehmen. Und da in diesen postkommunistischen Ländern, das war 20 Jahre her, damals war noch die Stimmung in Polen anders und das Verständnis von Demokratie ganz anders. Die Leute haben einfach nicht teil an den Wahlen genommen. Sie haben, glaube ich, damals noch nicht wirklich verstanden, dass jede Stimme zählt, dass Demokratie heißt, ich entscheide. Wir sind in Teilen Polens gefahren, wo wir gewusst haben, dass die Befürchtungen am größten sind. Und das war Ostpolen. Da sind wir meistens zu sehr abgelegenen Ortschaften gefahren, wo die Politiker selten erscheinen. Das war auch eine sehr interessante Lektion über mein eigenes Land, diese ganzen Ortschaften zu besuchen. Manche hatten Ängste, dass sie das nicht schaffen, dass wir nicht vorbereitet sind, dass sie selbst zu schwach sind, dass die Deutschen so viel reicher sind, kommen und kaufen unseres Land, dass die direkte Zahlungen von der EU an die Bauern, an die Lebensmittelproduzenten so hoch sind im Westen und so niedrig bei uns, dass wir unsere eigenen Produkte nicht in unserem eigenen Land verkaufen werden können, weil die anderen billiger werden, dass die Konkurrenz nicht fair ist. Das große Fremde, manche hatten wirklich Angst, dass sie das nicht schaffen. Und dazu noch, war damals ein Teil der Kirche sehr dagegen, gegen diesen verrottenen Westen. Wir hatten damals gibt es immer noch, aber es spielt nicht mehr so eine Rolle, habe ich den Eindruck, ein berühmtes Radio Maria.
Ja, das gibt es noch, genau.
Damals hat das eine sehr große Rolle gespielt, besonders in diesen östlichen Teilen Polens. Und sie haben alles Mögliche gemacht, um den Leuten Angst zu schüren, dass wir unsere nationale Identität verlieren werden, dass unser Glaube darunter leidet. Und da versuchten wir zu zeigen, wie lächerlich und nicht seriös diese Argumente sind.
Also das heißt, Sie haben versucht, die Ängste zu zerstreuen. Was war denn so das wichtigste Argument, was Sie bei den Skeptikern dann immer auf den Tisch gelegt haben? Also gab es sowas wie so ein Universalargument, was eigentlich immer funktioniert hat?
Nein, glaube ich universal nicht, aber universale Stimmung hat immer funktioniert überall. Wir mussten oft zeigen auf eine untypische Art und Weise, dass wir alle zusammengehören. Viele haben diese eben Argumente benutzt, ja, und der Westen ist so materialistisch und so Und wir haben unseren Glauben und sie haben den Glauben schon längst verloren und so weiter und so fort. Zum Beispiel, ich erinnere mich sehr gut, es war eine ältere Bäuerin, die sehr schimpfte darüber, dass eben unser Glaube wird bedroht durch diesen materialistischen und nichtgläubigen Westen. Aber irgendwie, das Gespräch ging in eine total andere Richtung. Woher kommt unsere Religion überhaupt? Was ist unsere Zivilisation? Was unterscheidet uns von diesem Westen? Sind wir wirklich so anders oder nicht? Schließlich habe ich sie gefragt, ja, und wie heißen Sie mit Vornamen? Und sie hat gesagt, Jadwiga, das heißt Hedwig. Habe ich zu ihr gesagt, ja, wissen Sie, welche Sprache Ihre heilige Patronin gesprochen hat? Sie war total erstaunt, aber diese berühmte heilige Hedwig von Schlesien kam aus Bayern, hat natürlich Deutsch gesprochen.
Und das war das Argument.
Ja, manchmal habe ich mir gedacht, Gott sei Dank war ich so tapfer, war ich so eine gute Schülerin bei Religionunterricht, weil das hat mir unglaublich bei vielen Momenten geholfen. Und diese Gespräche haben oft die Atmosphäre lockerer gemacht und sie haben gesehen, dass, ja, dass man sich verständigen kann mit allen oder dass unsere Wurzel gemeinsam sind, aber auch eben so diese Unsicherheit, wir sind so viel ärmer, werden wir nicht ausgenutzt. Das spielte auch eine Rolle. Das waren manchmal sehr bewegende Momente.
Aber Sie haben es dann ja irgendwie doch geschafft, diese Leute zu überzeugen. Das Referendum im Juni 2003 ist dann so ausgegangen tatsächlich, 77% der Bevölkerung oder derjenigen, die abgestimmt haben, haben für einen Beitritt gestimmt, 23% dagegen und die Wahlbeteiligung lag bei 59%. Das war schon eher knapp, würde ich sagen, aber sie haben es geschafft, über diese 50%, über dieses Quorum zu kommen. Und sie waren damals an dem Tag die dritte Person eigentlich im Land, von denen die Medien dann berichtet haben. Ja, also da gab es einmal natürlich erstmal zum Präsidentenpalast wurde geschaltet, dann zum Premierminister und dann eben zu Ihnen. Also manche nennen Sie eben deswegen ja auch Mutter des polnischen EU-Beitritts. Können Sie mit dem Titel irgendwas anfangen?
Ich höre ihn nicht so oft. Mittlerweile Großmutter der europäischen Beitritts, könnte man mich nennen.
Auch schön, ist auch schön.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg, dass wir damals den Schritt geschafft haben und heute in der EU sind. Das, glaube ich, ist ein Erfolg für alle, für die, die damals in der EU waren und für die, die reingekommen sind. Und natürlich, so ein Erfolg hat viele Mütter, Väter, Großmütter und so weiter. Und ich muss schon sagen, es waren unglaublich viele Leute beteiligt. Und sogar die katholische Kirche am Schluss auch. Erinnern wir uns, dass damals der Papst war der Johannes Paul II., und er hat immer von diesen zwei Lungen gesprochen. Mhm. Und er fand das dort ein ganz natürlicher Schritt, dass wir eins werden. Frieden, Demokratie, das war für ihn wirklich eine unglaublich wichtige Message oder wichtiges Thema. Und er hat eine riesige Rolle gespielt. Die Kirche hat sich im letzten Moment nicht so antieuropäisch gezeigt oder hat nicht so antieuropäisch gepredigt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Günther Verheugen. Er war damals Generaldirektor, glaube ich, in der Europäischen Kommission oder Kommissar.
Er war auf jeden Kommissar, Fall, oder? Ich bin mir auch
vielleicht
Kommissar.
War er damals Kommissar. Ja, er musste Kommissar natürlich damals gewesen ist. Und er kam regelmäßig nach Polen und es gab eine große Konferenz bei dem Präsidenten Kwaśniewski im Präsidentenpalast über die Erweiterung. Und dann, es waren so verschiedene Panels und ein Franzose hat da mit größten Sorgen darüber gesprochen, dass Polen so ein landwirtschaftliches Land, das wird ein Problem für Westeuropa, wenn die polnischen Produkte und vielleicht auch rumänische später auf den westlichen Markt kommen und Konkurrenz und so weiter und so fort. Und wie viel da die direkte Zahlungen kosten werden und was wird alles noch kosten und wie viel Geld die Bauern verlieren werden und was das kostet. Und so. Und da ist der Günther Verheugen aufgesprungen, rot im Gesicht und wütend. Und ich erinnere mich, wie er geschrien hat aufs ganze Raum. Schande, das ist so ein Riesenfriedensprojekt und Sie mit Ihren Petty-Argumenten von ein paar Euro oder D-Mark hin oder her, machen Sie mir das riesige Friedensprojekt kaputt, jetzt hören Sie endlich auf. Und ich muss sagen, ich habe Gänsehaut bekommen, wie ich gesehen habe, dieses unglaublich authentische Engagement von jemand, der eine sehr offizielle Funktion innehatte in der Kommission. Und dann kam er nach Polen zum Präsidentenpalast und da ist er wirklich total undiplomatisch und authentisch. Hat sich als so wirklich ein engagierter Mensch einfach gezeigt. Und das hat mich selbst auch ermutigt, wo ich gesehen habe, dass es auf beiden Seiten dieses Engagement gibt, auch wenn natürlich noch viele Lücken in Wissen, in Vorbereitung und so weiter. Aber wir wollen zusammen sein.
Also auch alles offensichtlich auf vielen Seiten sehr emotional, diese ganze Zeit. Aber weil Sie es auch gerade schon angesprochen haben, das Thema Geld. Man muss ja schon sagen, Polen ist noch immer größter Nettoempfänger der EU, also von EU-Geldern, bekommt also mehr Geld, als es einzahlt. Das ist offensichtlich, was Polen aus wirtschaftlicher Sicht vom EU-Beitritt hat. Vielleicht mal kurz ein paar Zahlen. Von 2004, also vom EU-Beitritt bis heute, ist Polens Wirtschaft am drittstärksten von allen 27 Mitgliedsländern gewachsen. Es hat sein reales Bruttoinlandsprodukt bis 2022 seitdem verdoppelt. Es hat im Jahr 2022 auch Polen hat Spanien überholt bei den Vermögen der Haushalte und beim Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt, wo viele Volkswirtschaften in der EU schwächeln, wächst Polens Volkswirtschaft noch immer weit über EU-Durchschnitt. Also ich frage jetzt mal andersrum. Was hat denn die EU ganz konkret vom Beitritt Polens gehabt und hat es bis heute? Also wie hat Ihr Land, Polen, die EU verändert?
Wenn Sie nach Polen kommen und durch das Land fahren und sehen die westlichen Investoren, wie viele es sind, dann stellen Sie sich sicher die Frage, wie viel Sie selbst dadurch verdienen, dass Sie so einen Riesenmarkt zur Verfügung haben. Und das ist sicher ein Thema, das sehr viel Geld verdienen durch. Das ist so Win-Win, das heißt immer, nicht wahr? Eine Seite gewinnt, verdient und die andere auch oder gewinnt eine und die andere Seite. Natürlich ist Polen ein Riesenmarkt. Zweitens, wenn man sieht den ganzen Austausch von Menschen, diese Polen, die im Westen leben und arbeiten, glaube ich, sind sehr nutzlos und sie fehlen uns in Polen. Sehr nützlich. Mhm. Sie fehlen uns in Polen, aber sie tragen sehr viel dazu bei, dass sich die Orte, wo sie sind, weiter gut entwickeln. Dann natürlich denke ich an Landwirtschaft. Und diese Ängste, die ich gehört habe, dass zu viele polnische Produkte auf die Märkte kommen, sie schaden nicht dem westlichen Markt, aber die Vielfalt der Produkte und die Qualität und so weiter, das ist etwas sehr positiv. Wir kaufen auch sehr viele Produkte vom Westen, aber wir verkaufen auch sehr viele gute. Und das bereichert sicher uns alle. Jetzt haben wir diesen fürchterlichen Krieg, die russische Attacke auf Ukraine. Ich meine, Polen hat schon immer sehr gewarnt von Russland. Es wurde leider über lange Jahre nicht gehört. Aber hier die Rolle Polens und nicht nur Polens, von den Balten, Rumänien und so weiter, um den westlichen Ländern oder den Ländern, die weit von Russland und Ukraine sind, die Rolle, die russische Gefahr zu verstehen, diese östlichen Nachbarn zu verstehen, ist sicher sehr wichtig und wichtig für den Westen, der sich oft, manche Länder stellen sich vor, sie sind so weit von diesem Krieg, dass sie das eigentlich nicht betrifft. Und es gibt nichts mehr Falsches als das. Dieser Krieg ist sehr nah, auch wenn man in Portugal lebt, dann ist es sehr nah. Die Welt ist sehr klein geworden und Europa schon überhaupt. Und in dieser Beziehung spielt für die Sicherheit Europas spielt Polen sicher eine unglaublich wichtige Rolle. Jetzt entsteht wieder diese, nach den 8 dunklen Jahren, die wir in Polen hatten, entsteht wieder der Weimarer Dreieck. Dieser Austausch von verschiedenen Erfahrungen, Wissen, Empfindlichkeiten, das macht ein viel stärkeres Europa.
Genau, weil Sie es gerade ansprechen, genau, die sowohl den Krieg in der Ukraine als auch die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks, das spielt ja alles ein bisschen zusammen. Durch die neue Regierung wird Polen ja auch eine wichtige Rolle in der EU jetzt zugesprochen, vor allem eben mit Blick auf die Sicherheitspolitik. Und es heißt ja immer, Polens Premierminister, also Donald Tusk, kommt jetzt sozusagen eine gewisse Vermittlerrolle zwischen Deutschland und Frankreich, also der Achse oder dem Motor, wie man es ja immer so schön sagt, Europas zu. Der Motor rumpelt, der läuft nicht ganz rund momentan. Deutschland und Frankreich sind sich da in wichtigen Fragen uneins. Wird denn Tusk da am Ende der Retter der EU sein? Kann man das so sagen?
Ich glaube, erstens hoffe ich, dass es nicht so pessimistisch ist, dass man die EU retten muss, weil das läuft. Es hat immer Probleme gegeben, es gab immer Herausforderungen gegeben, schwierige Situationen, aber Europa funktioniert. Wenn wir verlangen, dass es besser funktioniert, das zeigt nur, wie europäisch wir uns fühlen, nicht wahr? Dass wir von diesem einmaligen Konstrukt so viel verlangen. Und das ist richtig so. Wir müssen viel verlangen. Also ich finde, retten muss man es nicht. Man muss es weiterentwickeln. Und jetzt, ich bin nicht sicher, ob das Tusk sein wird oder ob wir das vielleicht eher alle sein sollen. Medien auch. Weil man muss den Menschen erklären, dass sie zuständig dafür sind. Wirklich, dass das eine Union von Menschen ist und dass wir dafür zuständig sind. Alle. Und dass es von uns abhängt, wen wir wählen. Ob wir Leute wählen, die uns Europa zerstören wollen oder ob wir solche wählen, die das weiter bauen wollen und uns dadurch eben mehr Sicherheit geben, mehr Einfluss auf andere Länder, in jedem Gebiet ein gut organisiertes und starkes Europa dient uns allen sehr gut. Und ich würde mich nicht auf einen Menschen da konzentrieren.
Oder sagen
es
wir
gibt
vielleicht
viele. Ich habe große Hoffnungen, was den Macron betrifft zum Beispiel. Seine Narrative für Europa ist unglaublich interessant. Wenn man darüber nachdenkt, dass der ganze Anfang war Stahl- und Kohlunion, damit eben den Krieg untereinander auszuschließen, aber stärkere Sicherheit gegen Sowjetunion zu bilden, dann sind wir ein bisschen wieder in dem gleichen Punkt. Weil wir sprechen heute über mehr Sicherheit, stärkere Produktion, besser organisierte europäische Produktion von Munition und Waffen, leider, und das sage ich als Pazifistin, aber wir brauchen das für uns selbst und für die Ukrainer. Und wir sprechen immer mehr über gemeinsame Produktion von Energie, nicht wahr? Mhm. Und zwar grüne Energie, Unabhängigkeit von Import. Und wieder dieses Thema Energie und Waffen, was früher Stahl und Kohle war. Heute ist das sind wir anderswo, über 70 Jahre nachher. Aber wir sind wieder in diesem Punkt. Was uns vereint, ist diese Notwendigkeit für Sicherheit und Energiequellen, eigene Energiequellen. Also man könnte fast sagen, dass der Putin Retter Europas ist.
Weil das ist eine steile These.
Er zwingt uns dazu, dass wir mehr gemeinsame Politiken entwickeln, weil nur gemeinsam können wir uns gegen ihn retten, wirklich, und Ukrainer helfen, vor allem Ukrainer helfen, damit die Ukrainer das schaffen, die Russen zu stoppen, so brutal wie es klingt, das ist so.
Jetzt steht ja die EU-Wahl quasi vor der Tür, die nächste, und genau mit Blick darauf, also wie das hier in Polen dazu führt, einerseits natürlich, dass man sagt, wir müssen irgendwie zusammenhalten, Europa steht enger zusammen mit Blick auf eine Bedrohung aus dem Osten, eben aus Russland, und trotzdem Der Enthusiasmus für die EU bei den Polinnen und Polen, der war ja lange Zeit, eigentlich seit dem Beitritt, unter allen Mitgliedsländern immer am stärksten. Das ist eigentlich selten unter 80% gegangen, Zustimmung zur EU. Und trotzdem hat sie in den letzten 2 Jahren abgenommen, auch in den jüngsten Umfragen, obwohl wir jetzt eine proeuropäische Regierung hier in Polen haben. Ich nehme an, das hat vor allem natürlich, Sie haben das Thema selber vorhin schon angesprochen, mit dem Fakt zu tun, dass vor allem die Bauern hier auf die Straße gehen, protestieren, sich wehren gegen billige Konkurrenz von Agrarprodukten aus der Ukraine, gegen zu wenig Schutz, wie Sie sagen, von der EU vor dieser Konkurrenz. Was erwarten Sie denn da für ein Signal eigentlich bei der Wahl jetzt im Juni von Ihren Landsleuten hier in Polen?
Ja, ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass die Unterstützung nicht so enthusiastisch ist oder es gibt ein paar mehr Euroskeptiker, wir müssen ständig das im Kopf haben, dass wir 8 Jahre regiert wurden von eigentlich direkt antieuropäischer Regierung, die das auf eine schlaue Art und Weise nie gesagt hat, dass sie antieuropäisch sind. Sie sagen immer, sie wollen ein anderes, besseres Europa und Europa von den Gründungsvätern. Und dann machen sie eine Karikatur von dem, was die Gründungsväter gesagt haben. Also und sie haben eine volle Kontrolle gehabt über öffentliche Medien. Und diese Propaganda lässt Spuren schließlich. Das irgendwo lässt das Spuren, wenn man 8 Jahre lang in allen öffentlichen Medien eine euroskeptische Propaganda hat. Also ich finde, diese Spuren sind gar nicht so groß.
Dafür, dass das acht Jahre lang war, das stimmt. Ist die Zustimmung immer noch sehr, sehr hoch. Also Sie schieben da so, Sie machen das schon fest an den 8 Jahren Peace und sagen, das hat sich so
ziemlich... Sicher 8 Jahre Peace. Mhm. Und natürlich auch teilweise, das heißt, Peace ist nicht weg. Sie sind weiterhin da. Dafür ist noch der Enthusiasmus in solchen Ländern wie Polen sehr hoch. Jetzt werden wir sehen, wie die Wahlen ausfallen. Man fürchtet, ich sehe auch die Untersuchungen, man fürchtet, dass die Populisten eine stärkere Rolle spielen werden. Populismus ist eine Krankheit von heute. Das ist wirklich eine sehr seriöse Herausforderung. Aber ich glaube, ich bin total überzeugt, dass die Mehrheit wird vernünftig wählen, dass die Mehrheit versteht, wie unglaublich wichtig ist, dass wir stärker zusammenleben und nicht schwächer, dass wir uns stärker organisieren und nicht schwächer. Und deshalb glaube ich, dass die Leute das doch verstehen, dass sie nur solche wählen müssen, die mit einem Vorschlag kommen und nicht nur mit Kritik und Beleidigungen und ohne konstruktive Einstellung.
Ihr Land hat ja, die Bevölkerung hier in Polen, die Polinnen und Polen haben ja letztes Jahr bei den Parlamentswahlen ein ganz klares Zeichen gegen Populismus gesetzt. Es gab ja diese Rekordwahlbeteiligung von 73%. Glauben Sie, das ist zu schaffen, dass sich das bei der Europawahl im Juni nochmal wiederholt?
Ich fürchte nicht. Und zwar nicht, weil sie nicht Europa, wie Sie das sagen, enthusiastisch so sind wir irgendwann. Weil heute ist Europa in aller Munde, wirklich, in Polen zumindest, ist wirklich in aller Munde. Eben aus allen diesen Gründen, die ich erwähnt habe, aber auch, weil das Geld wieder fließt. Es wurde blockiert in den Zeiten von der Regierung Kaczyński und kaum bemühen wir uns, die Demokratie wieder aufzubauen, zeigen alle europäischen Institutionen maximal von gutem Willen und stärken uns in diesem Prozess, nicht wahr? Und das Geld fließt wieder und die Projekte bewegen sich. Aber wir hatten gerade Wahlen. Wir hatten nationale Wahlen, die Sie eben erwähnt haben. Jetzt gerade hatten wir die lokale, heißt das?
Ja, die Regionalwahlen, genau. Ja.
Die Regionalwahlen. Jetzt kommt die zweite Runde von den Regionalwahlen. dann gleich danach schon wieder Wahlen. Und ich glaube, dass hier die Leute ein bisschen schon müde sein werden. Diese ständige Plakate und Treffen und Wahlen und ja. So, dass ich glaube, dass nicht so viele teilnehmen werden, weil sie gerade 2 oder sogar 3-mal gewählt haben. Aber ich hoffe, dass sie vernünftig wählen werden, dass doch die europäische Stimme wesentlich stärker sein wird als die Wahl von Euroskeptiker oder diesen, die eigentlich Europa schwächen wollen. Und wir haben in Polen auch solche.
Ja, das werden wir dann sehen, genau wie welche Parteien ihre Wähler am besten mobilisieren können. Das ist ja immer so die Frage. Das sehen wir dann am 9. Juni. Eine Frage zum Schluss, eine persönliche. Sie sind seit 2009 Mitglied im EU-Parlament, also viel in Brüssel und Straßburg unterwegs, haben aber noch einen Wohnsitz in Polen, in Krakau, glaube ich.
Jetzt in Warschau.
Jetzt in Warschau, okay. Wo werden Sie leben, wenn Ihre Zeit als Politikerin irgendwann vorbei ist? Werden Sie dauerhaft wieder in Polen leben? Können Sie sich das vorstellen oder doch woanders?
Ja, ich glaube schon in Polen. Das ist, ich würde mich sehr freuen, mehr Zeit in Polen verbringen zu können, weil ich komme nur am Wochenende. Und eigentlich wäre ich gerne ein bisschen mehr in Polen. Und außerdem muss ich sagen, es ist, Sie sind in Polen, dann sehen Sie, wie schnell sich dieses Land entwickelt und ändert. Und das ist faszinierend zu verfolgen, wie sich Polen ändert, wie schnell sich das Land ändert und wie schnell sich Polen entwickelt. Und das Gleiche passiert nicht nur in dem, was man sieht, so Straßen, Brücken, Autobahnen, neue Häuser und so weiter und so fort, aber auch in der Art Debatte, in Organisation der Gesellschaft, aber auch in Kunst, in Theater. Das ist faszinierend, was in diesem Lande geschieht. Deshalb ist es sehr interessant, in Polen wirklich teilzunehmen an diesem dynamischen Leben.
Das kann ich absolut unterschreiben, Frau Thun. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ruja Thun nach Brüssel. Vielen Dank.
Danke sehr.
Polens Beitritt in die EU am 1. Mai vor 20 Jahren war also alles andere als selbstverständlich. Ängste vor dem Unbekannten, vor der Macht des Westens auf der einen Seite, vor billiger Konkurrenz auf der anderen. Und am Ende, das habe ich heute gelernt, war es neben Ruja Thun Papst Johannes Paul II., der wohl den entscheidenden Impuls gegeben hat, dass ein Großteil der Skeptiker in Polen dann doch für den Beitritt gestimmt hat. Die langjährige Euphorie der Polinnen und Polen für Europa, die hat nach 8 Jahren Peace-Narrativ von Europa als Bedrohung gelitten. Die aktuellen Bauernproteste tragen ihren Teil dazu bei und trotzdem weiß eine überwältigende Mehrheit, dass Polen ohne Europa und Europa ohne Polen heute nicht mehr denkbar ist. Vor allem nicht angesichts der Bedrohung durch Russland. Wenn Putin wirklich der Retter Europas ist, so wie Ruja Thun heute ihre steile These formuliert hat, dann müsste bei der Europawahl Anfang Juni ein solides Ergebnis für die integrativen Kräfte der EU herauskommen. Das werden wir sehen. Wir hören uns in 2 Wochen schon wieder und bis dahin könnt ihr, wenn ihr mögt, mal bei den Kollegen von 11KM, dem Tagesschau-Podcast, reinhören. Die hatten Martin zu Gast und sprechen mit ihm über die polnischen Bauern und deren Europafrost. Also, do es wie Schenja und Tschüssikowski.